dem Geheimnis auf der Spur, Kapitel 3. Wir befinden uns noch in Ephesus. Ich hatte uns ja mit auf die Reise nach Ephesus genommen vor, ich glaube, 4 Wochen. Uns erzählt, dass Paulus seine dritte Missionsreise angetreten ist. 1600 Kilometer, kann man etwa nachlesen, hat er zu Fuß zurückgelegt, die Gemeinden ermutigt auf dem Weg, bis er bei Ephesus angekommen ist. Und in Ephesus, einer Stadt etwa so der Größenordnung einwohnermäßig wie Reinickendorf mit 200, 250.000 Einwohner, da auf einmal bricht die Erweckung los. Und wir hatten uns in einem Teil mal darüber unterhalten, wie wir dem Geheimnis auf der Spur waren, was waren die Kennzeichen für diese Erweckung. Und dann hatte ich einen weiteren Sonntag genutzt und mit euch darüber nachgedacht, warum ist die Erweckung dann so zum Stillstand gekommen, dass im ganzen türkischen Bereich im Prinzip kaum mehr lebendige Gemeinden da sind. 2000 Jahre ist alles scheinbar weggefegt. Selbst die große Kirche in Istanbul, Hagia Sophia, ist inzwischen wieder auf dem Weg. Naja, der ganze nordafrikanische Bereich, warum ist das alles zum Erliegen gekommen? Das fasziniert mich bis heute zu studieren, weil ich glaube, da können wir eine ganze Menge von lernen. Aber dann kam das dazu, ich war schon im Kapitel 20 angelangt, da kriegte ich von Birol ein Mail und sagt, wir sind noch nicht ganz durch mit Kapitel 19. Ich sage, der muss der mir jetzt gerade auch noch sagen und so weiter, ne? Wie man das so als alter Hase, da denkt man, jetzt kommen wir und schon, ja, er versteht das schon. Und dann habe ich nachgelesen, er hat ja recht. Wir haben ein ganz wichtiges Teil überschlagen, schnell überlesen. Das macht sich ganz gut für eine Kinderstunde, darüber zu lesen oder auch, wenn man einen spannenden Abend mit der Nachbarschaft haben will, dass man über Dämonie spricht und so weiter, dann hat man ein klassisches Thema. Spätestens, wenn du dann bei Jesus angekommen bist, wird's wieder flach. Aber ich dachte, wir müssen noch mal hinkommen. Ein Kennzeichen für Erweckung war, dass ganz dramatisch Licht und Finsternis sichtbar wurden auf beiden Seiten. Und einer dieser Dinge, wie das sichtbar geworden ist, hat was mit Exorzismus oder mit Befreiungsdienst zu tun. Und ich dachte, eigentlich, wenn wir mitten in der Gemeindeberatung wären, müssten wir dringend eine Beratung haben, warum bei uns so wenig Dämonen fliehen müssen. Ist eines der Kennzeichen. Wir haben das nicht mehr. Wir sehen das so gut wie gar nicht mehr. Wir sind eigentlich so nüchtern geworden, dass wir sagen, das war alles Mittelalter. Aber heute noch, vielleicht so einige Experten, die das noch erleben. Aber ich möchte uns heute an die Hand nehmen und anhand von Apostelgeschichte 19 uns einige Geheimnisse nochmal hervorbringen. Vielleicht, dass wir neu inspiriert werden, darüber nachzudenken, über die geistlichen Dinge, die eigentlich in der lebendigen Gemeinde präsent sein sollten, nachzudenken. Dem Geheimnis auf der Spur, ich gehe ins Nächste hinein. Ach, das war nochmal ein Rückblick, das hat der Sigi mir ja weggenommen, so ein Mist aber auch. Aber Sigi, ich mag dich trotzdem. Und ich lese mit uns nochmal aus der Apostelgeschichte und will einige Dinge davon ableiten für unsere Realität. Hier mitten in der Erweckung in Ephesus wird geschrieben, und Gott, wer wirkte? Und Gott, nicht Paulus, nicht Apollos, Gott wirkte nicht geringe Taten, wodurch durch die Hände des Paulus. So hielten sie auch die Schweißtücher und andere Tücher, die er auf seiner Haut getragen hatte, über die Kranken, und die Krankheiten wichen von ihm und die bösen Geister fuhren aus. Die waren also in Ephesus scheinbar noch präsent. In Berlin weiß ich das ja gar nicht, ja. Es versuchten aber einige von den Juden, die als Beschwörer umherzogen, den Namen des Herrn Jesus zu nennen, über denen die böse Geister hatten, und sprachen: Ich beschwöre euch bei dem Jesus, den Paulus predigt. Es waren aber 7 Söhne eines jüdischen hohen Priesters mit Namen Skephas, die dies taten. Aber der böse Geist antwortete und sprach zu ihnen: Jesus kenne ich wohl, und von Paulus weiß ich auch wohl, wer aber seid ihr? Und der Mensch, in dem der böse Geist war, stürzte sich auf sie, überwältigte sie alle und richtete sie so zu, dass sie nackt und verwundet aus dem Haus flohen. Das aber wurde allen bekannt, die in Ephesus wohnten, Juden wie Griechen, und Furcht befiel sie alle, und der Name des Herrn wurde hochgelobt. Es kamen aber auch viele von denen, die gläubig geworden waren, und bekannten und verkündeten, was sie getan hatten. Viele aber, die Zauberei getrieben hatten, brachten die Bücher zusammen und verbrannten sie öffentlich und berechneten, was sie wert waren, und kamen auf 50.000 Silbergroschen. So breitete sich das Wort aus durch die Kraft des Herrn und wurde mächtig. Befreiungsdienst habe ich genannt, Befreiungsdienst Nummer 1. Hier müsste ich eigentlich nochmal erst da mit uns drüber reden, weil es ist bei uns ja gar nicht mehr so sehr präsent, dass wir in dieser Stadt, vielleicht in dieser Gemeinde oder vielleicht du in deinem Leben einen Befreiungsdienst unbedingt notwendig hast. Wir sind so an ganz viele normale Dinge gewöhnt. Ich sag's mal so, erst auf einem ganz niedrigen Niveau. Vor etwa 14 Tagen habe ich mich dumm bewegt und auf einmal bin ich dann krumm durch die Gegend gegangen. Hexenschuss hat man das früher genannt, nicht? Ja, bei den Frommen natürlich, das sind Kalkablagerungen zwischen den Wirbeln. Also laboriere ich darum und ich bin eigentlich ein Feind von jeder großen Medizin. Ich sage, ein echter Mann muss erst mal durch und einen gewissensleidenden Ausdruck, das bringt Erbarmen hervor und das brauche ich immer. Also schlage ich mich darum, kann ich richtig schlafen. Wenn ein Krampf in der Nacht kommt, dann schreist du um Hilfe, weißt du, weil du nicht aus dem Bett kommst. Also alles durch. Und das Erste, was man dann natürlich macht, man bräuchte warme Umschläge, man brauchte irgendwelche Voltaren oder so, ja, man bräuchte dies und jenes. Wir haben 1000 verschiedene Tipps, was man machen dürfte, aber selbst ich als Pastor bin nicht auf die Idee gekommen, Thomas anzurufen und sagen: Thomas, jetzt bist du schon mal Ältesten, also komm mal her und bet mal für mich. Ich habe gedacht, da muss ich durch. Jetzt leide ich seit 2,5 Wochen darum, dass ich mir kaum die Strümpfe anziehen kann, weil ich nicht runterkomme, weil ich so doof bin und sage, naja, ich rufe den Thomas nicht an. Außerdem habe ich kaum einen erlebt, der zu mir gekommen ist und sagt: Paul, wir müssten mal Hände auflegen. Wenn ich die auflege, wird das immer warm. Das ist besser als ein Heizkissen. Merkt ihr, wie tief wir gesunken sind in den geistlichen Dingen? Wir greifen auf alles Mögliche zurück und wundern uns dann, dass wir keinen Glauben mehr haben oder nur nach gutem Lobpreisteam den Mut haben, für Kranke zu beten. Ich möchte wieder eine andere Sicht der Dinge kriegen. Ich möchte wieder in die geistliche Welt hineingucken. Vielleicht ist das nur mein Alter, dass ich ein bisschen krumm rumgehe jetzt. Aber vielleicht ist es ja auch was Dämonisches, was mich irgendwie von anderen Dingen abhalten will. Ich denke noch nicht mal drüber nach, sondern ich überlege Voltaren, ja oder nein. Und je mehr wir in die negative Welt hineinschauen, umso klarer wird eigentlich, dass wir manche Dinge gar nicht mehr so für realistisch halten. Aber hier lesen wir in dieser Geschichte ganz dramatisch, und hier will ich euch auf ein Geheimnis aufmerksam machen, wo wir dran feststellen können, ob Dämonie im Spiel ist. Da fangen welche an, wohl gute Übung, den Namen Jesu auszurufen, würde jeder Charismatiker auch machen. Aber dann steht die dämonische Macht auf und ein einziger Mann verprügelt 7 Leute so, dass sie nackt fliehen mussten. Und hier ist ein Zeichen, er hätte sie einfach nur verprügeln können, aber er hat sie auch ausgezogen. Und ein Kennzeichen für das Wirken der Dämonie ist, dass Menschen ausgezogen werden. Mit allem Respekt, wenn ich manchmal sehe, was in unserer sexistischen Gesellschaft läuft, dann sehe ich, da ist massiv was Dämonisches dahinter. Und ich werde nachher noch ein klein wenig darauf eingehen, auf das Ausgezogensein. Was war das Kennzeichen im Paradies, als der Sündenfall klar war? Sie haben festgestellt, sie waren nackt. Und wir kriegen das Pendant zu dieser Geschichte. Die Dämonen ziehen aus, dass Menschen nackt fliegen mussten, misshandelt. Und dann sehe ich die Geschichte vom Gadarener im Lukas-Kapitel geschrieben. Da ist jemand, der lebt in den Grabhöhlen als Krufti nackt. Und dann kommt er in die Berührung mit dem Herrn Jesus, mit dem Licht. Und was steht am Ende? Sie kennen ihn, wie er angezogen und nicht mehr gefährlich dort sitzt. Also hier lesen wir, dass zwischen Licht und Finsternis ist die Sache, das eine zieht aus und das andere zieht an. Zieht an, herzliches Erbarmen. Hier könnten wir ganz viele Bibelstellen jetzt zusammensuchen, die über das Anziehen zusammenhängen und ganz viele, die das Ausziehen behandelt. Hier wird sichtbar in dieser Geschichte, wer regiert. Und die, die in den Befreiungsdienst hineingehen wollen, die müssen erstmal die Realität klar machen. Es gibt eine Macht der Finsternis, die immer auszieht, die immer bloßstellt, die immer verletzt und kaputt macht. Und es gibt das Reich des Lichts. Und wenn wir da hinein wollen, dann müssen wir uns fragen, welche Sicht der Dinge haben wir noch? Die sieben Söhne, die hatten eine gewisse Erkenntnis, die sahen, der in dem Namen Jesu liegt Macht. Das sagt jeder Charismatiker auch. Wie heißt das in jedem Kindergottesdienst, auf jede Frage, die du stellst, Jesus ist immer richtig, hat mir jemand vor einiger Zeit hier vorne von der Predigt versucht, in Erinnerung zu rufen. Jesus ist immer richtig, aber wenn dein Name nicht eingeschrieben ist im Buch, dann rechnest du nicht mehr mit der Macht des Bösen in dieser Art, dann wirst du nur noch über Homosexualität diskutieren, ob das die Kirche so macht, du wirst über den Christopher Street Day nachdenken und schimpfen, du wirst über alles Mögliche nachdenken, aber wichtig ist, dass du über dem Namen Jesu, den du kennen solltest, wissen solltest, wer bist du in Jesus Christus? Das war hier die eigentliche Frage. Und ich habe mich gefragt, das fing mit meinem Rücken jetzt nochmal an in der Predigtvorbereitung. Wie tief verwurzelt bin ich eigentlich in dieser geistlichen Realität, dass ich ein Kind Gottes bin, der Autorität hat? Einer meiner Pastoren, von denen ich viel lernen durfte, Wolfgang Müller, Nullendorfplatz, der hatte immer so die klassische Rede, wenn der Teufel kommt und will dich angreifen, dann gehst du zu ihm und sagst, weiche von mir, ich bin adlig, ich bin von Gottes Gnaden. Und dann stampft er immer so auf. Hat sich tief eingeprägt. Bin ich von Gottes Gnaden, ja oder nein? Weiß ich das ganz bestimmt? Ich springe noch mal so ein bisschen bei den ganzen Erfahrungen, die ich über die Jahre im Befreiungsdienst gemacht habe. Ich habe dann immer wieder festgestellt, wenn es dann ans Gebet ging und dann einer auf dem Boden lag oder eine, und die Dämonen sich manifestierten. Da habe ich zu 99% festgestellt, dass die Leute, die den Dämonen befehlen wollten, immer geschrien haben. Im Namen Jesu raus! Und irgendwann habe ich mich mal gefragt, sind die Dämonen eigentlich alle schwerhörig? Sind die alle schwerhörig? Wer schreit, hat immer Angst und dem fehlen die Argumente. Wer schreit, hat immer Angst und dem fehlen die Argumente. Ich glaube, Dämonen weichen, wenn du im Namen Jesu kommst, selbst wenn du ein paar Achselhaare abschneidest und die drauflegst, Schweißtücher weitergibst. Verstehst du? Ich kann kann mich daran erinnern, wie wir einen Straßeneinsatz hatten am Kudamm. Und jedes Mal, wenn wir da waren, wir konnten an welchem Platz auch immer sein, wo wir wollten, wir hatten das nur intern abgekündigt, immer ein dämonisch Belasteter kam und hat rumgeschrien. Ihr Nazi-Schweine, ihr, ihr, und dann ging's los. Und du konntest fast die Predigt vergessen. Und ich werde nie vergessen, ich gehe in meiner ganzen Angst, dass der mir ein paar schmiert, so langsam auf den zu, stelle mich vor ihn hin, nur um ihn zu beruhigen, aber in meiner Furcht habe ich innerlich in Zungen gebetet. Unhörbar. Nur, das war nur für meinen, weil die Bibel sagt, ja, wer in Zungen redet, er baut sich selbst. Und ich dachte, das brauche ich jetzt jede Menge, sonst habe ich zu viel Furcht. Und während ich da vor ihm stehe, auf einmal schreit er mich an und du hörst gefälligst auf, in Zungen zu beten. Da dachte ich, okay, die Dämonen haben mich verstanden. Wenn du irgendwie in den Befreiungsdienst hinein willst, und wir kommen gleich noch auf 2, 3 Punkte hin, bitte, bitte, sei verwurzelt in Jesus Christus, sonst hast du keine Chance. Du wirst nachher verprügelt und gehst leer aus. Es gibt die ewige Diskussion, dürfen Frauen im Befreiungsdienst Dienst tun? Ich glaube ja, wenn sie in Jesus verwurzelt sind. Sollten Männer den Dienst tun? Ja, aber nur dann, wenn sie in Jesus verwurzelt sind. Wenn dein Name in der unsichtbaren Welt bekannt ist. Ich glaube, deswegen steht geschrieben, dass man manche Dämonen nur austreiben kann durch Fasten und durch Gebet, weil dann unser Name im Himmel wirklich bekannt ist. Sonst könnte es passieren, dass du beim Befreiungsdienst verprügelt wirst. Paulus sagt das nachher nochmal im Epheserbrief. Unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die ganzen Mächte, die herrschen. Und hier brauchen wir als Gemeinde Jesu Christi wieder einen ganz neuen Blick. Sonst reden wir nur über Symptome, die da sind und nicht mehr über das, was dahinter ist. Wir werden uns dann über ganz viele theologische Fragen unterhalten, die ganz weit weg sind von dem, was in der dämonischen Welt wirklich passiert. Und wir diskutieren nur die Auswirkungen. Also halten wir kurz fest. Das Erste für den Befreiungsdienst, du musst überhaupt über die Herrschaftsfragen dir Klarheit haben und wo du verwurzelt bist. Bist du nicht verwurzelt in der Liebe Jesu, ist dein Name nicht bekannt, dann halt lieber die Klappe und geh nicht in den Befreiungsdienst. Ein zweiter Teil auf der Spurensuche, die ich aus dieser Geschichte lernen möchte, ist, na jetzt ist es wieder zu schnell. Religiöse Mittel reichen nicht aus. Auch das ist ja wieder interessant. Auf der einen Seite hast du die Schweißtücher, die von Paulus ausreichten, um Dämonen zu jagen. Auf der anderen Seite kommen sie und rufen nur den Namen aus. Und ich habe gedacht, naja, man kennt das ja aus einschlägigen Filmen, dass das Kruzifix die Vampire jagt. Knoblauch auch, ja. In Japan habe ich festgestellt, wenn du durch Japan fährst, die haben blaue Dächer sehr häufig und haben Bratpfannen im Fenster hängen. Die blauen Dächer, weil Dämonen sich nicht auf blaue Dächer setzen sollten, und die Bratpfannen, wenn der Dämon zum Fenster reinkommt, dass er sich sieht und so über sein Aussehen erschreckt, dass er abhaut. Wir schmunzeln darüber. Aber wie oft sehe ich Leute, die am Spiegel im Auto ein Kruzifix hängen haben? Wie verwurzelt sind wir, wenn wir meinen, wir haben einen Rosenkranz? Oder wenn wir nur Zungen beten? Versteht ihr? Man kann mit Reliquien in unterschiedlicher Art und Weise ganz viel Mumpitz machen, wenn die Kraft Gottes nicht dahinter steht. Ich glaube, dass ein Kruzifix, wenn es hilft, auf Jesus zu schauen, durchaus hilfreich sein kann. Wenn es aber als Tool genutzt wird, damit der Dämon weicht, dann kommst du nachher verprügelt aus der Szene wieder raus. Befreiungsdienste, die sich an bestimmte Dinge festklammern, werden nicht funktionieren, sondern werden eher ins Lächerliche oder in die Verletzung hineinführen. In vielen Gemeinden entdecke ich dann auch ein gewisses Regelwerk, das man erhalten muss. Das steht dann meistens irgendwo auf Papier oder im Computer drin. Aber auch mit Regelwerken wirst du keine Dämonen aus Gemeinden oder aus dem Leben herausbringen. Wir müssen wieder zurück zu dem, dass unsere Namen eingeschrieben sind. Es gibt diese wunderbare Stelle in der Offenbarung 3, Vers 14, wo über die Gemeinde von Laodicea gesprochen wird. Die bekommt den Titel so weitergegeben von Gott: Gib Acht, über dich wird gesagt oder du meinst, dass du sehr reich wärst. Du hast ein gutes Equipment in der Technik, du kannst mit Zoom übertragen, du hast die Gemeindegebäude schön renoviert, es ist alles fertig. Du sagst, wir sind so reich, wie wir es noch nie waren, die letzten 20 Jahre. Wir können uns sogar in ihr Technik leisten, wir können uns dieses oder jenes leisten. Aber du bist nackt, das heißt ausgezogen. Bloß und blind. Versteht ihr, ich sehe in den freikirchlichen Bewegungen, dass ganz viel darauf Wert gelegt wird, wie das Haus bestellt ist. Dass sich jeder wohlfühlt. Und selbst in der Bilanz von der Volksmission habe ich das immer wieder, taucht auf, die Immobilienvermögen im Gesamtverband, weil das sich gut für eine Bankbürgschaft eignet, wenn man den Teil einreich. Aber mich beschäftigt viel mehr, wo müssen noch Dämonen aus Gemeinden weichen im Rahmen eines Gottesdienstes? Wo ist Befreiungsdienst ein normaler Dienst? Versteht ihr, hier ist mein Schmerz, keine Anklage. Und manchmal denke ich, wenn Gott über die Begegnungskirche oder über die Volksmission nachdenkt, sagt, ja, ihr seid ganz schön reich. Aber letztlich seid ihr ausgezogen, weil ihr gar nicht mehr glaubt, dass die Dämonen so viel Macht auch im Gottesdienst haben können. Im Leben von Menschen. Ich will ja aus dieser Geschichte lernen. Aber ich muss noch einen Seitenstep machen, weil das wäre jetzt der nächste Teil, der für mich wichtig wäre. Befreiungsdienst Nummer 3, der Umgang mit den Ausgezogenen. Hier schweigt die Geschichte. Es wird nicht gesagt, wie die sieben, die sind ja dann nackig geflohen, als Flitzer durch Ephesus gerannt. Jeder hatte sie gesehen, war peinlich ohne Ende. Aber die Frage ist doch, wie konnten sie wieder angezogen werden, wenn ich das doch wirklich, hier habe ich nochmal aus dem Paradies. Jesus ist ja gekommen, um anzuziehen. Und gestattet mir hier einen kleinen Seitenstep, der mir ganz, ganz wichtig ist, was ich über die Jahre festgestellt habe. Wir müssen extra Ignis, die Seelsorgeschulung, installieren, wenn es darum geht, dass sexuell missbrauchte Menschen wieder ins Leben zurückfinden. Danke für Ignis, Herr Jesus. Aber ich hätte wirklich die Sehnsucht, dass Jungen oder Mädchen, die mal sexuell missbraucht worden sind, zu Hause finden, die ausgezogen worden sind, dass sie in der Gemeinde befreit werden können von dem Traumata dieser Zeit. Wenn die Kirchen nicht bekannt wären in Deutschland über die Missbrauchsgeschichten, die durch die Presse geht, sondern wenn den ganzen Ephesus der Presse hindurchgeht, in den Kirchen kann man gesund werden, zugedeckt werden. Ich glaube, ich habe es mal immer wieder gesagt, die dramatischen Geschichten in meinem pastoralen Dienst ist, wenn Menschen kamen, die sich geritzt haben. Das Dramatische, dass jemand nach dem Gottesdienst vor mir nach vorne kam, ich stand noch unter dem Kreuz am Altar und wo er die Rasierklinge nahm, ein junger Mann, den Arm hoch, ritzte, das Blut lief auf dem Teppich und dann nahm er sie und sagte, willst du den Rest auch noch sehen? Dann stehe ich da und sage, ist mein Name eingeschrieben beim Herrn Jesus, dass ich jetzt wirklich sagen kann, im Namen von Jesus, die Rasierklinge lässt, das Vergangene, ich möchte dich im Namen Jesu wieder ankleiden. Ich habe mit Psychologen gesprochen. Ich habe gesagt, meine Erfahrung ist, dass jeden, den ich in der Seelsorge irgendwo ein Stück begleiten durfte, der sich geritzt hat, da war sexueller Missbrauch in der Vergangenheit. Ich sah, ich kann kein Buch darüber schreiben, aber das ist meine Erfahrung. Er sagte, das deckt sich relativ gut mit der Fachliteratur. Ich gehe ein Stückchen noch weiter. Die vielen, die geistlich missbraucht worden sind. Im Elternhaus. Und auch in Kirchen. Und manchmal erlebe ich Menschen, die eigentlich nicht mehr glaubensmäßig lebensfähig sind, die immer wieder an dem einen Punkt scheitern, ich bin nichts wert, weil so viel Missbrauch auch in der frommen Familie gelaufen ist. Hier zerreißt es manchmal mein Herz und ich sage, wir bräuchten einen ganz neuen Befreiungsdienst, dass wir sie freisetzen können, dass sie leben können. Sie haben ja viel Gutes aus der Schrift, aber sie sind behinderte Krüppel und manche gehen so in die Ewigkeit. Hier leide ich ohne Ende an der Kraftlosigkeit der Gemeinde Jesu Christi, an der Gemeinde der Charismatiker, die viel Brimborium machen, aber wenig Zeichen, die denen folgen, die glauben. Hier könnte ich fast sitzen und anfangen zu heulen. Ich bin ganz tief innerlich momentan berührt, weil wenn ich über dieses Thema spreche, bin ich ganz dicht am Wasser gebaut. Kommt natürlich ganz schlecht zu so einem Thema, wenn der Pastor das hier vorne macht. Aber ich glaube, wenn ich hier durch die Reihen gehen würde, ich würde den einen oder anderen Missbrauchten antreffen können. Die teilweise sogar in eine Co-Abhängigkeit hineingehen und ganz viele fromme Taten tun, unbewusst Dinge aufarbeiten wollen. Ich habe Sehnsucht danach, dass wir Erweckung haben, wie sie in Ephesus war, dass Befreiungsdienste kommen, dass Menschen wieder angezogen werden. Weil das ist die Botschaft, die der Herr Jesus uns gegeben hat. Diese Zeichen werden folgen denen, die da glauben. Und ich muss bekennen, als Pastor habe ich meinen Glauben an vielen Punkten an der Garderobe abgegeben. Ich verkündige das noch, aber wie weit lebe ich das noch? Wie weit geben wir Raum, dass solche Befreiungsdienste kommen können? Dass selbst wenn du beim Befreiungsdienst kläglich gescheitert bist, du bist ausgezogen worden. Dass dann so viel Erbarmen in der Gemeinde da ist und solche Vollmacht, dass du wieder angezogen werden kannst. Lass mich das mit allem Respekt sagen. Ich glaube sogar, dass manchmal ein Fluch über eine Familie gebrochen werden muss, weil so viel Komisches gelaufen ist. Dass ganze Familien oder ganze Generationen geistlich gesehen nackt dastehen. Und die merken, wie sie in ihrem frommen Leben zwar weiterkommen wollen, aber immer nur bis zu einer gewissen Decke kommen. Wenn ich mit meiner Frau eine Runde spazieren gehe durch den Wald und ich gehe mal ein bisschen schneller, dann höre ich in letzter Zeit immer wieder, du gehst wie deine Mutter. Stimmt's? Ja, wenn du wissen willst, wie meine Mutter gegangen ist, musst du mich beobachten, ne? Wenn ich hier vorne gehe. Also so ist meine Mutter gegangen, sagt meine Frau. Das heißt, ich nehme ganz bestimmte Dinge von meiner Kindheit mit. Entweder habe ich meine Mutter so beobachtet oder was ihr bei mir noch viel besser feststellen könnt, ich habe nach wie vor eine Sprachmarke. Ich habe Siegerländer-Akzent in meiner Sprache und ich werde das nicht los. Ich kann mir noch so, das hat jetzt nichts Dämonisches, aber ich wollte sagen, wir nehmen ganz bestimmte Dinge aus unserer Familie mit. Aber wenn es wirklich was ist, wo wirklich was über unsere Familie in unserem Leben liegt, brauchen wir Befreiung, ihr Lieben. Und das kannst du nicht einfach ansetzen. Wir machen das. Wir brauchen wieder Männer und Frauen, die so verwurzelt sind in Jesus Christus, dass der Name in der negativen Welt bekannt ist, aber auch genauso eingeschrieben im Buch des Lebens. Oder umgekehrt, hätte ich das didaktisch besser aufgebaut. Ich möchte uns einen Blick wieder weiten, dass wir wissen, es gibt ein Reich der Finsternis und es gibt ein Reich des Lichts. Und wenn wir das abdiskutieren, dann hören wir auf, im Glauben nach vorne zu gehen. Jesus sagt sogar bei den Gerechten, die im Gericht auftauchen, ich war nackt. Das heißt, dieser Dienst an den Menschen ist nicht einfach nur ein Seelsorgerdienst, sondern das ist ein Dienst an den Menschen. Jesus identifiziert sich mit den Leuten, die sexuell missbraucht sind. Jesus identifiziert sich mit den Menschen, die geistlich missbraucht worden sind, die geschlagen worden sind. Da identifiziert sich der Herr Jesus mit und den Gerechten im Gericht sagt er, hey, ich war derjenige, der unter die Räuber gefallen ist. Da hast du das Gleichnis. Und da bist du gekommen. Und hoffentlich sagt er mir das, und Paul, dann bist du gekommen und hast mich angezogen. Ihr Lieben, Gemeinde Jesu Christi ist mehr als ein Lobpreisgottesdienst. Gemeinde Jesu Christi sind Frauen und Männer, die ausgezogene Menschen suchen und sie begleiten, weil sie Jesus in der Not der Menschen sehen. Und das setzt eine ganz gewisse Annahme und Sicht der Dinge. Dass ich nicht stöhne über das Schlimme, was da ist oder da gewesen ist, sondern dass ich das Licht Gottes zum Anziehen dagegen setze. Gemeinde Jesu Christi definiert sich darum, dass diese Zeichen werden folgen denen. Ich bin momentan in einem Team, das Gemeindeberatung für Gemeinden in der Volksmission hervorbringen soll. Und dann guckt man natürlich und sagt, was haben wir gut gemacht, was könnte ich weitergeben? Kannst du besser irgendwo anders nachlesen? Eigentlich müsste ich in der nächsten Runde sagen, ihr müsst vorbeikommen. Und müsste es uns beraten, wie wir wieder in diese Position hineinkommen. Dass in jedem Gottesdienst Kranke geheilt werden. Dass in jedem Gottesdienst Sachen zugedeckt werden. Dass Menschen nackt hineinkommen, bildlich gesehen und angezogen wieder rauskommen. Mir erzählte jemand, er hat am Nacktbadestrand, ist er gekommen auf irgendwo an der Ostsee. Und sollte dort predigen. Und dann sagt er, hat er angefangen. Und plötzlich stand ein Mädel nach dem anderen auf und hat sich angezogen. Diese Kraftwirkung, die würde ich mir wünschen. Die würde ich mir wünschen im inneren Menschen, dass das hier passiert. Und ich sage, ich brauche Gemeindeberatung vom Heiligen Geist. Wie wir in die Ephesus-Geschichte hineintauchen können. Und es wäre gemein, wenn ich uns jetzt stehen ließe in dem Ganzen. Ich will euch eine Hausaufgabe mitgeben. Es ist ja immer so eine Sache, ihr seid ja alle fromm und ihr lest ja regelmäßig in der Bibel. Und manchmal denkt man, ja, was soll ich denn jetzt mal lesen? Die Geschichte habe ich letzte Woche schon gelesen, muss ich nicht nochmal. Ich möchte euch in ein spezielles Wochenbibelstudium hineinbringen. Und das unter dem Gesichtspunkt Befreiungsdienst, die Elisa-Methode. Elisa war ja ein Jünger von Elia. Habe ich das richtig, ja? Nickt man ja, habe ich richtig behalten. Also gut, ich muss das ja unbedingt nochmal nachlesen. Und der hat ihm gedient in allen Bereichen. Und wir verstehen die Symbolik, erst musste ja Elia kommen. Die Geschichte kennt ihr ja, dass Jesus kommen musste. Und ihr seid also Elisa-Jünger. Ja, wir müssen dem Herrn Jesus dienen, in allen Dingen mit ihm unterwegs sein. Wir haben gesehen, wie er Tote auferweckt hat, wie auf einmal dies und jenes alles passiert ist. Alles das ist im alten Bund gewesen. Nebenbei gesagt, ein Kennzeichen für den Dienst von Herrn Jesus war, dass die Dämonen gewichen sind. Das gab es im Alten Testament nicht. Totenerweckung, ja. Krankenheilung, ja. Brotvermehrung, ja. Aber keine Dämonenaustreibung. Und der Dienst Jesus fing damit an in Markus 1. Mit dem Befreiungsdienst mitten in einem heiligen Gottesdienst. Aber da wollte ich nicht hin, das solltet ihr nicht studieren. Aber am Ende steht dann, als die Himmelfahrt dann kam. Das hat der Jesus ja seinen Jüngern gesagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Diese Zeichen werden folgen, Markus 16, 17, kann man sich ja leicht merken. Da nimmt Elisa den Mantel, der da geblieben ist, und eigentlich hatte ich mir überlegt, eine dicke Jacke zu nehmen, aber dann hätte ich vielleicht irgendeinen großen Prediger, ja, und haut die in den Jordan rein und sagt, wo ist denn diese Kraft? Ich stelle immer wieder fest, Christen wollen die Jacke nehmen und reinhauen, ohne vorher gedient zu haben. Wenn du nicht vorher gedient hast, lass die Jacke lieber liegen, sonst wirst du nachher nackt durch den Busch getrieben. Aber die andere Seite ist das, und das würde ich mir wieder von Herzen wünschen, dass wir eine Gemeinde werden, wo jeder die geistliche Jacke hat. Und wenn dann die Gegenwart Gottes sich lagert im Lagen des Lobpreises und wir dahin kommen, dass wirklich entkleidete Leute, innerlich entkleidete Leute hier sitzen, dass du nicht wartest, bis Thomas als Ältester aufsteht und die Jacke bildlich nimmt, sondern dass du sagst, so jetzt reicht mir das. Wo ist denn der Gott, der verheißen hat, dass diese Zeichen mir folgen werden? Verstehe, das ist was ganz anderes. Ach ja, wenn du willst, dann könntest du jetzt. Hier ist im Dienst ein Glauben gewachsen. Deswegen sage ich, nicht einfach nur die Endgeschichte lesen und die Parallele zum Herrn Jesus herstellen, sondern die ganze Dienstgeschichte auch mal durchzugehen. Bis dahin, dass er weggeschickt wird und er sagt, nee, ich bleib bei dir. Ich möchte uns die Hausaufgabe geben, die Elia-Elisa-Geschichte zu lesen und dann die Parallele zum Herrn Jesus festzustellen. Und dann vielleicht sagen, ich möchte jemand sein, der die Jacke des Glaubens nimmt und sagt, hier ist jemand, der sich ständig ritzt, der immer mit langen Ärmeln herumläuft, weil er sich so schämt. Hier ist jemand, und wir werden nachher noch davon hören, dass wir ein Seminar anbieten zum Thema Pornografie, der ständig unter diesem Thema leidet, weil irgendwas schiefgelaufen ist in der Vergangenheit und weil er sich doof angestellt hat oder was auch immer, der ausgezogen da ist, dass man sagen kann, okay, ich nehme die Jacke des Glaubens im Namen des Jesus. Nicht nur das Seminar hören, sondern jetzt bist du frei. Versteht ihr? Da habe ich Sehnsucht nach. Und wenn wir Gemeindeberatung vom Heiligen Geist brauchen, dann ist der Epheser-Teil, den wir jetzt hier gelesen haben aus der Erweckung, ein ganz wichtiges Beispiel. 4 kleine Punkte zum Thema Befreiungsdienst. Frage Nummer 1 für dich. Kennt man in der sichtbaren und unsichtbaren Welt deinen Namen? Kennt man Elfriede? Kennt man Knut Wuchtig? Kennt man den Namen? Frage 1. Und wenn du nicht unsicher bist, dann geh ins Gebet und frag nach, wie du da hinkommen kannst. Und ein Ding ist, fang an, im Namen Jesu zu dienen. Wer nicht in geringen Dingen treu ist. Ich mache noch einen kleinen Schlenker hier ganz kurz. Ich starte nochmal durch. Im Kleinen treu sein. Es könnte vielleicht bedeuten, dass du sagst, Jürgen, du bist ja einmal in der Woche und machst sauber. Wir freuen uns, dass alles sauber ist. Aber ich übe jetzt im Namen Jesu einmal in der Woche Donnerstag mit Jürgen einen Termin zu machen und ich putze mit. Und ich bin überzeugt, wenn du das ein Jahr lang tust, in großer Treue, dein Glaube wird wachsen, wenn du das dem Herrn Jesus tust. Nicht, damit die Kirche sauber ist, sondern um dem Herrn Jesus das zu tun. als Gottesdienst, ohne dass sich jemand sieht. Außer Jürgen. Ja, dem geben wir eine Augenklappe. Ich meine, das ist jetzt ein banales Beispiel. Und ich will jetzt keine Liste auslegen, dass ihr euch alle eintragt, aber dass du einfach mal fragst, Herr Jesus, was kann ich in deinem Namen tun? Und wenn es dann nicht hier in der Gemeinde ist, sage ich mal. Ja, ich könnte jetzt sagen, wenn du rausgehst und siehst die ganzen Fingertatschen an der Glasscheibe, nach dem Gottesdienst bleibst du hier, ohne dass jemand sieht und machst sie sauber. Ist banal. Aber nicht, weil die Glasscheibe sauber muss, sondern weil du sagst, ich will dem Herrn Jesus was tun, dass du einen Blick kriegst für die Dinge, die Jesus wichtig sind. Wenn du so anfängst zu dienen, dann wird dein Glaube wachsen. Bitte nicht tun, um der Gemeinde einen Dienst zu tun. Nicht deswegen, um irgendein Loch zu füllen, sondern sagen, das soll mein liturgischer Gottesdienst sein, wo ich den Herrn mit verherrlichen will. Fang an, diese Dinge zu tun. Und dein Glaube wird wachsen. Weil du feststellst, es gibt ein Reich der Finsternis und es gibt ein Reich des Lichts. Und du bist im Reich des Lichts gut bekannt und dann wird die Finsternis sich fürchten. Lies das bei Elisa, wie er gedient hat. Und wie die Vollmacht kam, als er den Mantel genommen hat. Das ist für dich da. Die Elisa-Methode. Ich glaube, ich schreibe ein Buch darüber, aber das lasse ich jetzt. Herr Jesus, ich möchte mit dir reden noch zum Abschluss. Herr Jesus, ich komme erstmal mit denen, die ausgezogen wurden von dämonischen Mächten, wo sie sich nicht wehren konnten. Ich bete für die in der Gemeinde und die uns zuhören, die ausgezogen wurden. Ich bete für die, die nicht nur sexuell, sondern die geistlich missbraucht worden sind. Herr Jesus, dass du deine Hand doch ausstreckst. Komm, Heiliger Geist. Und lass diese Räume hier ein Ort sein, wo Menschen gesund werden können. Herr Jesus, ich bete für ein neues Bewusstsein, Licht und Finsternis besser unterscheiden zu können und nicht so viel über die Symptome zu diskutieren. Und ich bete, dass du uns die Gnade schenkst, dass wir ganz neu den Mantel des Glaubens nehmen und sehen, wie der Jordan sich teilt. Jesus, du verstehst das Bild, aber wir möchten sehen, dass deine Gemeinde bekannt wird, weil Menschen gesund werden an Leib, Seele und Geist. Ich bete, dass du uns als Gemeinde ein herzliches Erbarmen gibst, dass wir in den verwundeten und ausgezogenen Menschen dich wiedererkennen, der du unter die Räuber gefallen bist. Und dass sich herzliches Erbarmen bei uns breit macht. Herr Jesus, wenn du uns gnädig sein willst, dann komm du mit deinem Geist nochmal und erwecke uns diesen kühnen Glauben, dass Befreiung und Heilung und Errettung täglich möglich werden. Hier danke ich dir, dass wir das so weitergeben dürfen. Dass wir aus deinem Wort nicht nur eine spannende Geschichte hören, sondern hoffentlich Lehre rausziehen. Jesus, ich segne die Gemeinde in deinem Namen. Amen.